Ja, guten Morgen miteinander. Jetzt sind alle wach, ich inklusive. Ist doch nicht ganz so familiär, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, bei dem schönen Wetter und Ferien und Adonia-Abschluss, wo die Eltern die Kinder abholen, sind ein bisschen weniger Leute da. Aber es freut mich natürlich, dass gleich so viele den Weg dahin gefunden haben. Und ich möchte doch einfach gerade noch beten zum Anfang dieser Predigt. Vater, danke dir, dürfen wir uns da versammeln, dürfen wir zusammenkommen. Und danke dir, dürfen wir wissen, du bist mitten unter uns. Du bist der, der durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen anspricht. Und ich bitte dich, dass dein Wort heute Morgen zu uns redet, dass wir dürfen geprägt werden von dir. Amen. Du sollst nicht töten. Das ist das sechste Gebot. Und gemäss einer Umfrage, die vor ein paar Jahren in Deutschland gemacht worden wäre, oder worden ist, findet jeder zehnte Deutsche, dass das Gebot altmodisch ist. Aus achte Gebot, du sollst nicht stehlen, findet bei 11% der Deutschen keinen Anklang mehr. Sogar ganze 21% der Schüler, also der jungen Generation, findet das Gebot eigentlich überflüssig. Du sollst nicht stehlen, 21% der jungen Generation. Am lockersten aber sehen die Leute in Deutschland das Gebot, das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ganze 28% finden das Gebot als überflüssig. So sieht die Realität aus, in einem in der Schweiz ist es relativ ähnlich. Und trotzdem haben wir uns, der Frank und ich, entschieden, ich weiß nicht mehr, vielleicht war sogar der Frank alleine, dass wir diese Predigtreihe werden durchführen. Aber ich kann voll und ganz hinter dieser Predigtreihe stehen. Predigtreihe Lebenswert. Gottes Top Ten. Und wir werden heute darin einsteigen. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind überzeugt, dass die Gebote auch heute noch aktuell sind. Genauso aktuell wie damals, wo Gott an Mose die 10 Gebote übergeben hat. Wir sind überzeugt, dass sie auch heute noch eine wertvolle Grundlage bieten, zum einen für Beziehung von uns zu Gott und zum anderen Beziehung von uns untereinander. Wir glauben, wenn wir ein Leben nach diesen 10 Geboten leben, dass unser Leben mehr Lebenswert, mehr Qualität bekommt. Darum werden wir in den nächsten paar Sündig die 10 Lebenswerte, die Top 10 von Gott, zusammen anschauen. Und wir werden heute ins erste Gebot einsteigen, die wichtigste Priorität im Leben. Dazu werden wir im Laufe des Morgens ein paar Gäste haben, die Stühle sind parat, einfach, dass ihr wisst, warum die da stehen und ihr euch den Kopf nicht zerbrechen müsst. Vielleicht am Anfang ein paar grundsätzliche Sachen von den 10 Geboten. Ich fände es noch interessant, so mal so ein bisschen abzufragen, wer von uns die 10 Gebote überhaupt auswendig kann und dann noch in der richtigen Reihenfolge. Ich persönlich hätte es nicht können, bevor ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, was jetzt heute kommt. Ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt wirklich die richtige Reihenfolge bringen würde. Und darum lassen wir das mit dem Test, aber ihr könnt euch selber prüfen über das Wissen, der Reihe nach. Das erste Gebot, das wir heute werden anschauen werden, keine anderen Götter neben Gott haben. Dann kein Bildnis machen von Gott. Den Namen Gottes nicht missbrauchen. Der Sabbat heiligen, das geht vor allem Kinder und die noch Eltern haben. Ich würde sagen, es geht auch über den Tod der Eltern raus. Die Eltern zu ehren, nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stellen und dann noch die letzten zwei, nicht lügen und nicht begehren, am nächsten sein Hab und Gut. Das sind die 10 Gebote, die wir zusammen werden anschauen. Und vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen oder von jemandem gesagt worden, das können wir eigentlich wie zwei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie, die vertikale Kategorie, die eigentlich das Leben von uns Menschen, die Beziehung von uns Menschen zu Gott regelt. Und die zweite Kategorie, die Gebote, die Beziehung untereinander klären, die Regeln geben für das Leben miteinander. Das einfach so am Rand. Vielleicht fragt ihr euch aber auch, ist das wirklich die richtige Aufzählung der 10 Gebote? Vielleicht habt ihr die 10 Gebote nämlich mal anders gelernt. Ich weiss nicht Bescheid über euren Hintergrund, wo ihr aufgewachsen seid. Aber vielleicht kommt euch die Aufzählung ein bisschen spanisch vor, in den ersten paar Punkten vor allem. Und es ist so, es gibt keine einheitliche Regelung weltweit, wie die 10 Gebote aussehen. welche Reihenfolge, also die Reihenfolge ist mehr oder weniger vorgegeben, aber welches die 10 Gebote sind. Die Grafik, die hinterste, sehen Sie auch nicht so gut. Ihr könnt es auf Wikipedia unter 10 Gebote nachschauen. Ich finde es noch interessant, nicht alle gläubigen Christen haben die gleiche Auflistung. Vor allem die Juden, denke ich interessant. Ihr erstes Gebot ist nämlich ein anderes als unseres. Es ist eins, das bei uns gar nicht vorkommt, aber schlägt doch alle, die die Bibel da haben, das geht mal auf in 2. Mose, Kapitel 20. Es liegt übrigens daran, dass alle eine andere Einteilung haben. Die Bibel gibt uns schlicht einfach keine Aufzählung vor und sagt, das ist das Erste, das ist das Zweite, das ist das Dritte. Aber seit jeher, also seit den Juden, kurz nach dem Mose, hat eigentlich die Zehnteilung bestanden. Und die Juden nehmen jetzt eben bereits die ersten zwei Versen als erstes Gebot. Ich lese es gerade mal vor. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Das finde ich sehr interessant. Für uns klingt es vielleicht ein bisschen komisch, dass das erste Gebot ist, weil für uns fängt das Gebot an mit «Du sollst» oder «Du sollst nicht». Und das fängt ganz anders an. Und ich komme später noch darauf zurück, warum ich das eigentlich eine sehr schöne Einteilung finde, warum sie das als erstes Gebot haben. Bei uns sind die Versen, die jetzt da genannt sind, werden Präambel genannt oder Einführung, Einstieg in die 10 Gebote. Aber wenn wir nachher schauen, zum Beispiel Katholiken, die Orthodoxen nehmen das zusammen und Katholiken sogar, die den ganzen ersten Bereich mit der Einführung, mit dem «Kein fremde Götter», mit dem Bilderverbot, ist bei ihnen ein Gebot. Und darum sind Katholiken und Lutheraner auch immer ein Gebot hinten dran. Also wenn wir vom 7. Gebot reden, reden sie vom 6. Gebot. Und sie haben erst am Schluss nachher gleicht sich wieder aus, weil sie ein Begehrensverbot, das Nicht-Begehren, aufteilen in 2 Gebote. Die Lutheraner noch etwas anders als Katholiken. Und das wiederum geht auf eine Einteilung zurück, die Augustinus 400 nach Christus gemacht hat. Für die, die das interessiert, warum das so ist, die orientieren sich bis heute am Augustinus. Mir persönlich gefällt eigentlich die Einteilung, wie es die Juden haben, fast am besten. Aus welchem Grund? Sie machen am Anfang gerade mal klar, was Sache ist. Sie setzen Gott am Anfang über alles und sagen, er ist der Gott, er ist der Herr, der uns aus Ägypten geführt hat. Das ist Gebot Nummer 1, das ist in Stein gemeißelt, das kann niemand ändern. Und ich finde es ein bisschen schade, dass bei den Freikirchen und bei den Reformierten und den Anglikanern das nur als Präambel, als Einleitung gedeutet wird und erst nachher eigentlich eingestiegen wird mit dem ersten Gebot. Und ich werde auch heute eigentlich den Vers 2 und 3 zusammen anschauen mit euch. Man könnte eigentlich sagen, wenn wir die 19 Kapitel voran anschauen, vom 2. Mose, dann sehen wir dort die Geschichte vom Volk Israel, wie es nachher dazu gekommen ist, zu dem Bundesschluss am Sinai. Das sind 19 Kapitel lang, wo am Anfang das Volk Israel nach Gott schreit. Sie sind in Sklaverei geraten in Ägypten. Das Volk schreit nach Gott, nach seiner Hilfe. Und Gott eilt herbei, er schickt den Mose, er führt sein Volk raus aus Ägypten. Und nachher am 3. Tag sind sie dort am Sinai, am 3. Tag nach dem Auszug. Und dort kommen die 10 Gebote. Und das Erste, was Gott festhält, ist eben das: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Gott beruft sich darauf und sagt: Hey, ich bin es, der dich rausgeführt hat. Ich bin es, der dich befreit hat. Du hast nach mir gerufen. Ich bin gekommen. Ich habe dich befreit. Und auf dem begründet er nachher seinen Anspruch, das Recht, die 10 Gebote reinzugeben. Er ist derjenige, der überhaupt Macht dazu hat, die Gebote auszusprechen. Gott macht ganz klar und sagt: Hey, es ist nicht irgendein Hanswurst, der jetzt kommt und die 10 Gebote auflistet, sondern es ist der Gott, der das ganze Volk Israel in die Freiheit geführt hat. Also, steigen wir ein in der ersten Lebenswert. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine anderen Götter haben neben mir. Das ist die komische Satzstellung, wie es Luther und Elberfelder haben. Die haben mich bewusst an dieser Übersetzung orientiert. Andere haben sie ein bisschen anders übersetzt, aber inhaltlich mit dem gleichen Sinn. Das Erste, was mir wichtig geworden ist, da drin, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, sind die ersten zwei Worte. Es sind die zwei Worte: Du sollst. Für uns gehört es ganz klar dazu, zu einem Gebot wie Gomfi zum Gomfibrot. so, dass wir uns manchmal gar nicht mehr Gedanken machen darüber, was bedeutet das eigentlich? Was steht da dahinter? Weil die Befehlsform, du sollst, die könnte man vom Hebräischen her auch anders ausdrücken. Man könnte es auch ausdrücken als es, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Also eine Tatsache, als eine Erwartungshaltung. Und dann kommt das, geht ein ganz anderes Gewicht über, wenn man das so lesen. Du wirst keine anderen Götter haben neben mir, kommt das für mich ein anderes Gewicht über. Es ist eine Tatsache. Man könnte auch sagen, dass Gott sagt, liebe Leute vom Volk Israel, es ist undenkbar, dass ihr einen anderen Gott neben mir werdet haben. Oder als Angehörige von meinem Volk wird es dir schon gar nicht in den Sinn kommen, einen anderen Gott neben mir zu haben. Und wer in der biblischen Geschichte ein bisschen bewandert ist, der merkt, jetzt kommt es zu einer Diskrepanz. So ist es nachher nämlich nicht gesehen. Obwohl Gott das so gesagt hat, hey liebe Leute, ihr werdet keinen anderen Gott neben mir haben, trotzdem hat das Volk Israel immer wieder andere Götter gehabt neben Gott. Und ich habe mir da, um das bildlich darzustellen, mal einen Thronsaal eingerichtet. Das ist zwar nur eine Stufe, ein Thron, aber ist mehr, als ihr wahrscheinlich zuhause habt. Das ist das, was Gott sagt. In diesem Thronsaal, da hat es einen Thron und auf diesem Stuhl hockt Gott. Gott ist der einzige Gott und ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Und jetzt kommen aber die Israeliten durch die Geschichte durch und man sieht, ich mache das mal dunkel da. Und man sieht, es hat immer wieder andere Leute gehabt, andere Völker, die andere Götter verehrt haben. Und die Israeliten haben die Götter einfach übernommen. Wie zum Beispiel der Baal. Das darf ein bekannter Zeitgenossen sein. Sie haben den genommen und ebenfalls anfangen anbeten. Sie haben ihn auf die gleiche Stufe gestellt mit dem Gott. Kennt jemand weiter einen anderen Gott, der ebenfalls bekannt ist, den die Israeliten anfangen anbeten? Aschera, genau, das sind wahrscheinlich die zwei bekanntesten. Götter, die neben Gott ebenfalls angebetet worden sind. Und eigentlich ist das ja noch irgendwie ein bisschen komisch. So vom gesunden Menschenverstand her würde man sagen, okay, ich will nicht mehr dem Gott dienen, also stellen wir den neben raus. Und dann stellen wir einen anderen Gott auf. Aber das ist nicht das, was die Israeliten gemacht haben. Sie haben zu ihrem Gott hin noch andere Götter aufgestellt. Und haben eine Göttergemeinschaft gehabt. Und dazu sind nachher, je nach Zeitalter sind auch noch andere Götter gekommen. Aber das sind sicher die zwei bekanntesten, die sie angebetet haben. Und das führt mich zum zweiten Teil von dem Vers. Weil Gott sagt das auch so, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also Gott hat von Beginn weg gesagt, hey, neben mir sollst du keine anderen Götter haben. Ich bin der einzige Gott. Und auch da, wenn wir wieder von der wörtlichen Übersetzung herkommen, finde ich es ganz interessant, das Bedeutungsspektrum, das uns aufgetan wird. Man könnte übersetzen, du wirst keine anderen Götter haben zu meinem Angesicht hinzu. Neben Gottes Angesicht hat kein anderes Angesicht Platz. Oder du wirst keine anderen Götter haben, mir zum Trotz. Da kommt ein kleines Kind vor, das trötzelt, das noch einen anderen Gott nebenan will. Gott zum Trotz noch einen anderen nebenan stellen. Und für mich ist das Wesen von Gott, das da anfängt durchzudrücken, von einem eifersüchtigen Gott, ein Gott, der der alleinige Gott sein will. Wo es nicht dulden, dass andere Typen neben ihm stehen und auf die gleiche Stufe aufgehoben werden. Und darum gehört für mich der Vers 2 ganz klar zu dem ersten Gebot dazu, weil dort Gott sagt, hey, ich bin der Gott, der dich rausgeführt hat. Es hat niemand anders etwas zu suchen in diesem Thronsaal, auf dieser Stufe. Ich dulde keinen anderen Gott neben mir. Und eine sehr schöne Geschichte aus dem Alten Testament in diesem Zusammenhang finde ich die, wo die Philister den Bundesladen geklaut haben von den Israeliten. Sie haben die Bundesladen geklaut, das ist dort, wo der Eli, wo er das erfahren hat, der Priester Eli, rückwärts umgekehrt ist und das Knick gebrochen hat. Und sie nehmen die Bundesladen und stellen sie bei sich zuhause in Ashdod, ins Heiligtum, in den Tempel von ihrem Gott, vom Dagon. Und die Philister einen Tag später in ihren Tempel kommen, liegt Dagon umgekehrt am Boden mit dem Gesicht im Dreck vor der Bundeslade. Gott duldet keinen anderen Götz neben ihm. Die Philister haben den Götz wieder aufgestellt und am nächsten Tag liegt er wieder genau gleich am Boden, das Gesicht im Dreck, aber das Mal sind die Arme und der Kopf abgeschlagen. Finde ich ganz interessant, die Geschichte zeigt mir, Gott duldet keinen anderen Gott neben sich. Es ist ein eifersüchtiger Gott, es ist ein eifernder Gott. Er will alleinigen Platz haben, er will der einige Herrscher sein. Und vielleicht könnten da Gedanken aufkommen im Sinn von, das ist doch nicht fair, das ist doch fies. Hat denn das Volk Israel überhaupt Möglichkeit gehabt, zu entscheiden? Warum werden die einfach gezwungen, dass Gott der einzige Gott muss sein? Wieso dürfen sie nicht jemand anderen anbeten? Und auch da ist wieder wichtig, dass wir die vorhergehenden Kapitel lesen und auch die nachfolgenden Kapitel. Und wir werden sehen, Israel hat nach Gott gerufen. Gott ist gekommen und hat gerettet. Und Gott hat mit Israel einen Bund geschlossen am Sinai. Es war nicht ein einseitiger Bund, wo Gott gesagt hat, und jetzt müsst ihr, sondern das Volk ist aufgerufen worden, sich zu entscheiden, weiter das Gesetz annehmen. Und das Volk Israel hat gesagt, ja, wir wollen. Und sie haben sich mit dem entschieden, wir wollen nur einen Gott haben in unserem Leben. Das war der Deal, wo sie sich darauf einlassen haben. Versuchen wir jetzt den Blick in die Gegenwart zu schlagen. Ist heute und jetzt. Und ich denke, für uns ist alle klar, meinen Baal, einen Baal tun wir nicht mehr anbeten. Der hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Der wird entsorgt. Auch die Aschera, ich habe noch nie von jemandem gehört, der das praktiziert. Ich kenne einfach noch den Namen aus der Bibel. Aber ist nicht jemand, der heute noch angebetet wird. Ich nehme an, für uns ist auch klar, wir beten neben Gott nicht gleichzeitig noch Allah an oder den Buddha. Das sind Personen, das sind Götter, die keinen Platz haben. Und trotzdem stellt sich die Frage, was sind denn die anderen Götter, die in unserem Leben Platz haben können? Welche Relevanz hat denn das Gebot noch für unser Leben? Ich denke, wir hören immer wieder die Aussage, auch von den Kanzeln oben runter, schlussendlich kann alles in unserem Leben zu einem Gott werden. Alles Mögliche kann zu einem Gott werden. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber warum denn? Warum kann das alles zu einem Gott werden? Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der vor seinem BMW an Boden knüllt und arbeitet. Warum sollte das ein Gott sein? Genauso mit dem Haus, mit dem Ehepartner, mit dem Geld. Warum ist das ein Gott? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, warum können andere Sachen zu einem Gott werden. Aber auch die Frage, wie viel muss der vertragen? Weil ich sage, vielleicht nicht der BMW, ich hätte zwar gerne einen, aber irgendein Auto, das Geld, Ehepartner, Karriere, das sind ja alles Sachen, die nicht falsch sind per se. Wann wird denn so etwas zu einem Gott? Wo ist die Grenze, wo etwas auf das Podest raufkommt und wo nicht? Und dazu müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Wesen eines Gott? Was macht etwas aus, dass es zu einem Gott wird? Ich habe vorhin ein Beispiel gebracht, ein Gott wird angebetet. Aber das ist ja nur ein Aspekt, der in ein grösseres Ding gehört. Ein Gott, egal ob es der Gott von der Bibel ist, egal ob es der Allah ist bei den Muslimen, egal ob es der Aschera oder ein Baal war, die Götter haben eins gemeinsam, sie haben das Leben von den Menschen, die an sie geglaubt haben, bestimmt. Ein Gott bestimmt, wie sich ein Mensch zu verhalten hat. Ein Gott bestimmt, wenn und wie und wo dass man opfern muss. Ein Gott kann so weit gehen, dass er bestimmt, wenn man aufsteht, was man am Morgen macht, wie ein Reinigungsritual aussieht. Er kann den ganzen Tagesablauf eines Menschen bestimmen. Also die Definition eines Gott, könnte man sagen, ist das, dass er Menschen kann beherrschen kann. Dass er das Leben eines Menschen kann bestimmen kann. Es ist eigentlich eine Beziehung, die da zustande kommt. Es ist ein Besitzanspruch. Gott hat einen Besitzanspruch auf den Gläubigen, der ihm nachfolgt. Und genau diesen Besitzanspruch macht nämlich auch Gott da in der Bibel, wenn er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Da stellt er die Beziehung und den Besitzanspruch ganz klar her. Und somit ist eigentlich Fakt, wenn wir das wieder auf heute beziehen, können wir sagen, alles, was dein Leben bestimmt, alles, was dir sagt, wenn was muss passieren, ist dein Gott. Alles, was du dich danach musst richten, alles, was dich in einen Zwang hineindrückt. Und so könnte man eigentlich sagen, jeder von uns hat irgendeinen Gott. Weil jeder von uns wird bestimmt. Jeder Mensch wird von irgendetwas bestimmt. Jeder Mensch richtet sich sein Leben nach gewissen Sachen ein. Heute würde man dem aber nicht mehr Gott sagen. Heute sind es irgendwelche Philosophien, Lebensphilosophien. Das klingt doch viel besser und moderner als ein Gott. Aber schlussendlich ist es eigentlich nichts anderes als ein Ausrichten nach gewissen Wertvorstellungen und es danach handeln. Nur man sieht sie bei jedem Mensch ganz anders aus. Gehen wir aber jetzt mal davon aus, von einem gläubigen Christ, wie denn das genau aussieht, nämlich genauso auch ein Gott auf seinem Lebensthron. Das ist jetzt der Lebensthron, das ist die Bühne von unserem Leben, von meinem Leben, von deinem Leben. Und da in der Mitte steht Gott. Ein Christ hat sich mal entschieden und hat gesagt, Jesus, befreie du mich aus der Sklaverei von der Sünde. Das ist genau das Gleiche, wie die Israeliten gemacht haben. Sie haben geschrauen nach Gott, befreie du uns von den Ägyptern. Und genauso ist ein Christ einer, der geschrauen hat nach Gott und gesagt hat, Jesus, befreie mich von der Sklaverei von der Sünde. Und der gesagt hat, Gott, du sollst von jetzt an auf dem Thron hocken. Und ihm das Leben übergeben und gesagt hat, du darfst jetzt mein Leben bestimmen. Ich übergebe dir ganz bewusst, dass du mein Leben regierst und nicht mehr die Sünde oder sonst irgendetwas. Also eigentlich die gleiche Ausgangslage wie beim Volk Israel. Und jetzt kommen wir zu den verschiedenen Gästen, die da sind. Könnt die vier, die ich angefragt habe, mal schnell vorkommen? Allen voran der Leslie. Wir haben vier Gäste heute Morgen. Das sind Leute, das sind Sachen in unserem Leben, die einfach da sind. Wo wir nichts dagegen machen können. Allen voran, die anderen drei können mal noch unten hocken bleiben. Darf ich vorstellen, das ist der Herr G. Eld. Er ist notwendig in unserem Leben. Wir brauchen ihn. Du kannst mal Platz nehmen da. Er ist für das Finanzielle in unserem Leben verantwortlich. Ohne ihn würde es nicht laufen in der heutigen Welt. Die Gefahr, die aber besteht bei ihm, er hat ein sehr wandelbares Wesen. Es geht nicht lang und er verwandelt sich zum Reichtum. Und plötzlich zählt etwas ganz anderes im Leben. Und du darfst samt Stuhl da auf die Bühne raufkommen. Auf die Bühne vom Leben. Und er erhebt sich zum Gott in unserem Leben. Die Frage ist nur, wo passiert das? Wo passiert das, dass unser Reichtum so wichtig ist und es zum Gott in unserem Leben wird? Und ich möchte das anhand von einem Beispiel euch versuchen näher zu bringen. Ich habe nie viel von einem iPad gehalten. Ihr seht die Predigen unterdessen mit dem iPad, also etwas hat sich verändert. Für mich war es einfach so eine unbrauchbare Mischung zwischen dem iPhone und Laptop gewesen. Aber irgendwann hat es mich einfach fasziniert und ich habe gedacht, vielleicht könnte man das brauchen zum Protokoll schreiben in den Sitzungen. Da musst du nicht immer den Laptop mitschleichen. Ich habe zum Glück können ein günstiges Occasion-iPad beziehen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, Protokoll schreiben geht nicht. Was aber sehr gut geht, ich muss mal den Bildschirm schauen, der ist viermal so gross wie der vom iPhone. Und was kann man auf einem iPhone sonst noch telefonieren? Man kann noch spielen. Genau. Und Spiele, das mache ich sehr gerne. Computerspiele haben mich gern schon fasziniert, umso mehr natürlich auch auf iPhone und iPad. Und so ist das iPad ein Ort geworden, wo ich sehr gerne anfangen zu spielen. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass das einen gewissen Platz in meinem Leben eingenommen hat. Genauso wie andere Sachen auch. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr dürft auch da Platz nehmen. Einfach der Reihe nach. In dem Fall der Marc, das ist mein Ehepartner. Der Lyko ist mein Besitz und du bist meine Karriere. Ihr dürft da Platz nehmen und die Schildchen aufheben, sodass man es irgendwie sieht. Und genauso hat das iPad den Platz in meinem Leben gehabt. Das hat auch einfach dazugehört, wie das Geld auch. Das steht jetzt schon auf dem Thron oben da, das lassen wir gerade hier. Und es gibt manchmal Momente, ich weiß nicht, wie das passiert, jetzt einfach ein Spiel auf dem iPad. Plötzlich ist es da, es passiert einfach eins, was mich fasziniert. Am liebsten eins, wo man über mehrere Tage und Wochen spielen kann, Strategie ausbauen. Der Nachteil von diesen Spielen ist, sie fangen einmal an, das Leben diktieren. Ich habe letzte Woche so ein Spiel entdeckt, wo mir empfohlen worden ist. Und das funktioniert so, dass man immer wieder muss schauen muss, was passiert ist. Ob Gebäude fertig gebaut sind, ob militärische Einheiten fertig entwickelt sind. Und das hat dazu geführt, das Erste, was ich am Morgen gemacht habe, war der Griff zum iPad, schauen, was ist passiert über die Nacht? Das ist schnell geregelt, iPad weggelegt. Zum Morgen gegessen, nach dem Morgen geschaut, ist fertig gebaut, gut, wieder weggelegt. Ins Büro arbeiten, alle Stunden mal ein Päuschen, schnell schauen, was ist passiert. Über den Mittag heim, neben dem Mittagstisch das iPad auch, oder? Das geht noch, solange man kein Kind hat. Am Abend, Nachmittag natürlich gleich, Abend gehen. Und am Abend das Letzte, bevor man das Licht löscht, das Licht kann man löschen, es leuchtet ja. Und bevor man einschläft, nochmal Blick aufs iPad und dann legt man es am Schluss neben den Abend am Boden. Ich weiss, ich stehe in der Gefahr, dass Computerspiele mich anfangen definieren. Vor allem jetzt, wo sie immer erreichbar sind, im Hosensack oder neben dem Bett. Es fängt an, meinen Lebensablauf zu definieren und zeigt mir, was ich am Morgen als erstes mache, was ich über den Tag mache in meiner Freizeit und was ich am Abend mache. Wenn ich eine Stunde Freizeit habe und einfach die Natur geniesse, jetzt, wo es wieder warm wird, und ich immer muss denken, ob jetzt die Einheit schon fertiggestellt ist und das muss führen und schauen, ob es stimmt, dann ist doch das nicht mehr Freiheit. Dann bestimmt mich das Spiel und es steht auf gleicher Ebene wie der Gott nebendran. Und genau so ist es doch mit dem Reichtum. Wenn wir anfangen, Entscheidungen zu treffen, aufgrund von dem, wie wir noch zum noch mehr Geld kommen können, noch mehr Geld anhäufen können, anstatt dass wir darauf hören, was Gott uns sagt, was wir mit dem Geld machen sollen, wo er eben vielleicht sagt, du da auch noch etwas verschenken und dort könntest du jemandem helfen, dann merken wir, dass vielleicht der Reichtum zu einem Gott in unserem Leben geworden ist. Und genau so ist es auch mit diesen drei Sachen. Ich glaube, ein Ehepartner hat das Potenzial, dass er unser Leben anfängt zu bestimmen. Aber nicht gerade Angst werden, dass es Angst hat, dass es so in Gott ist, wenn er euer Leben bestimmt. Das liegt auch im Naturell von einem Ehepartner, dass er den anderen bestimmen will. Aber er kann gleich auch zu einem Gott werden, wenn man anfängt zu vergöttern. Genauso der Besitz ist ein ähnliches Thema wie der Reichtum oder Karriere. Wenn plötzlich die Entscheidungen getroffen werden, wie ich meine Freizeit verbringe, was mache ich am Sonntagmorgen, wenn das abhängt von meiner Karriere und ich aufgrund von dem entscheide und nicht mehr von dem, was Gott mir sagt, wie ich meine Freizeit fühlen soll, dann wissen wir, wir haben definitiv irgendwo ein Problem. Vielleicht denkst du auch, ist ja nicht so schlimm. Ist doch nicht so ein Problem. Hauptsache, Gott steht auch noch auf dieser Bühne. Abgesehen davon, dass das 1:1 am ersten Gebot widerspricht, dass du keine anderen Götter sollst haben neben Gott und dass er ein eifersüchtiger Gott ist und du ihn damit zur Eifersucht reizst, bringt es ein weiteres Problem mit sich. Das Bild, das wir hier haben, der Leslie als der Herr Reichtum und Gott nebeneinander auf der Bühne, auf dem Thron von unserem Leben, das funktioniert schlussendlich nicht. Das sehen wir auch bei den Israeliten. Je länger dass sie mit mehreren Göttern gelebt haben, desto mehr ist Gott irgendwo an den Rand rausgerutscht. Und irgendwann haben sie ihn von der Bühne abgekickt. Und genau das passiert in unserem Leben auch. Irgendwann verdrängt der Reichtum oder das iPad die Entscheidungen, die Gott in unserem Leben möchte treffen. Es funktioniert nicht, dass wir mehrere Götter auf der Bühne haben und einer davon das Gott wird sein. Ich glaube, es ist möglich, mehrere Götter zu haben, aber nicht, wenn einer davon sollte Gott sein. Weil er hat einen Alleinherrschaftsanspruch. Und Jesus nimmt genau auf das Bezug. In der Bergpredigt, Matthäus 6, 24, sagt er, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist nicht möglich, Gott und dem Reichtum, dem Mammon gleichzeitig zu dienen. Ich danke euch, ihr dürft wieder Platz nehmen und euch parat halten für später. Und darum ist es immer wieder wichtig, dass wir uns das Gebot zu Herzen nehmen, dass wir uns überlegen, haben wir solche Götter, die neben Gott sind? Und vielleicht ist es Zeit, den Herr Reichtum mal aus unserem Leben rauszukicken. Oder einfach wieder ab dieser Bühne an den Platz anzustellen, der ihm gebührt. Und ganz bewusst wieder der Herr, der den Anspruch darf über unser Leben, wieder zumitz auf die Bühne von unserem Leben ins Zentrum zu stellen. Den Lebensthron, den Thron von unserem Leben, ihm wieder zu übergeben. Oft merken wir gar nicht, wie der Vorgang passiert, wenn da etwas raufkommt. Vielleicht spüren wir es. Also ich merke schon, der Heilige Geist legt bei mir schon den Finger drauf und zeigt mir, schau, du laufst in eine gefährliche Richtung. Da fängt etwas an, Macht zu bekommen in deinem Leben. war auch bei diesem Computerspiel so. Anfangs Woche habe ich mich gefragt, geht das Thema jetzt nicht genau in die Richtung, wo ich darüber predigen will. Und grossherzig, wie ich bin, nein, das ist schon gut, das hat Platz, oder? Und das geht uns doch oft so, dass wir sagen, nein, das ist noch kein Problem, ich habe es im Griff. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, nein, es hat uns im Griff, nicht mehr wir das. Ich habe vor ein paar Beispiele gebracht, wie wir merken können, dass etwas plötzlich da oben steht. Ich denke, spätestens dann merken wir, dass es da oben steht. Gott will uns das aufzeigen. Ich habe gesagt, er ist ein eifersüchtiger Gott, er will alleine da herrschen. Und wenn etwas anderes da reinkommt, wird er den Finger drauflegen, immer wieder und immer leisiger. Und irgendwann ist Gott, wie ich gesagt habe, verdrängt von dem Platz. Und das Traurige ist, auf den ersten Blick, darum habe ich einen ganz normalen Stuhl genommen für Gott, auf den ersten Blick sieht Gott oft weniger attraktiv aus als die anderen Stühle. Es ist doch viel bequemer, einen Sonnenstuhl zu haben, als einen Sonnenstuhl. Und das führt dazu, dass wir oft denken, es wäre jetzt eben schon cool, noch ein bisschen mehr Geld zu haben, noch ein bisschen Reichtum zu haben. Und wir lösen noch ein bisschen unser Leben rein. Es wäre schon cool, noch ein bisschen mehr Besitz anzuhäufen und geben dem mehr Stellenwert. Und am Anfang fängt es wirklich. Es verspricht einem Spass, es sieht cool aus. Aber wir vergessen, dass es uns irgendwann in Besitz nimmt, dass es uns irgendwann versklavt. Und das ist genau der Unterschied zu Gott. Er versklavt uns nicht. Auch wenn er uns ganz klar besitzen will, auch wenn er ganz klar sagen will, was angeht mit unserem Leben, so lesen wir doch in der Bibel ganz klar, dürfen wir wissen, er meint es gut mit uns. Er will uns nicht in Ruin treiben. Er will uns nicht kaputt machen. Alle anderen Sachen werden uns über kurz oder lang kaputt machen. Die einen Sachen schneller, die anderen weniger schnell. Aber sie werden in eine negative Abhängigkeit führen. Und Gott will uns in eine positive Abhängigkeit führen. Er meint es gut mit uns. Und das ist der Grund, warum er kein anderer Gott neben sich duldet. Weil wenn mal jemand neben ihm ist, dann geht es nicht mehr lang, dass er weg ist vom Fenster. Und genau darum geht es. Das erste Gebot stellt schlussendlich jeder von uns vor eine Herausforderung. Jeder Christ stellt es vor eine Herausforderung, aber ich glaube ganz grundsätzlich, jeder Mensch stellt es vor eine Herausforderung. Die Herausforderung, genau eben nach dem zu leben oder nicht nach dem zu leben. Dir die Frage zu stellen, wer sitzt auf meinem Lebensthron? Den Kindern erklärt man es einmal so, dass man Jesus das Herz auftut, die Herzenstüre, dass er einziehen kann im Herz. Man könnte auch fragen, wer wohnt in deinem Herz? Wer darf bestimmen, wer den Lebenssaft durch deine Adern pumpt? Vielleicht hast du dir darüber noch gar nie Gedanken gemacht. Dann möchte ich dich herausfordern, dir anfangen Gedanken zu machen, weil irgendetwas ist es, was dein Leben bestimmt. Ganz klar, nach etwas richtest du dich aus in deinem Leben. Vielleicht hast du dich aber auch mal für das entschieden, dass Gott im Mittelpunkt von deinem Leben ist. Du hast Jesus angefleht darum, dass er dich befreit von der Sünde. Und hast ihn im Mittelpunkt von deinem Leben gestellt. Aber du merkst, wenn du jetzt darüber nachdenkst, hey, da sind andere Sachen reingekommen. Haben Platz genommen neben Gott, haben ihn vielleicht sogar verdrängt. Und du merkst, es sieht nicht mehr so aus, wie es eigentlich müsste sein. Wir werden jetzt anschliessend einen Moment von der Stille haben. Wirklich Stille, keine Musik, keine Band, einfach Ruhe. Weil anschliessend werden wir zusammen das Abendmahl feiern. Und wir möchten uns Gedanken machen über das erste Gebot und fragen, stimmt das in meinem Leben oder stimmt es nicht? Weil das Abendmahl nachher ist eigentlich nichts anderes, als doch, es hat verschiedene Symbolcharaktere, aber einer von denen, ein ganz gewichtiger, ist, jeder, der das Abendmahl nachher wird nehmen, verkündet ganz demonstrativ und zeigt, wenn er das Brot oder Wein, die Traubensaft nimmt und sagt, ich habe mich für das entschieden. In meinem Leben ist Gott im Mittelpunkt und nicht etwas anderes. Und darum möchte ich die Zeit von der Stille da geben, dass ihr die Möglichkeit habt, darüber nachzudenken, ist Gott wirklich im Mittelpunkt? Und auch die Zeit, wenn ihr merkt, es ist nicht so, dass er einfach vor Gott kommen könnt. Dass ihr ihm das hinlegen könnt und vielleicht ganz neu die Ausrichtung von eurem Leben zu justieren. Vielleicht etwas ab der Bühne runterzuknallen und Gott wieder neu aufzusetzen. Nehmen wir uns die 3-4 Minuten einfach Stille und ich werde nachher weitermachen. Ich möchte überleiten mit einem Wort aus dem Josua, wo das Volk Israel am Ende von seiner Zeit auch vor die Frage gestellt hat. Ich finde das so ein sehr beeindruckender Vers. Josua 24, Vers 15, wo er sagt: Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Jordans waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Haus ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war Josua seine Entscheidung. Und ich möchte euch einladen, alle die, die ebenfalls zu dieser Entscheidung gefunden haben oder an dieser Entscheidung festhalten, wenn ihr sagen könnt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, dann lade ich euch ganz herzlich ein, mit uns zusammen, mit allen zusammen, die das auch entschieden haben, das Abendmahl zu nehmen. Und das geht jetzt zurück, das Abendmahl, genau auf den Grund, warum wir das überhaupt entscheiden können. Auf Jesus, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, das Brot als Symbol für den Leib, wo Jesus sein Leib hingegeben hat, dass wir unser Leib auch hingeben können, und zwar wieder in der Gemeinschaft mit Gott. Das Blut, der Traubensaft, der geflossen ist, Jesus, der am Kreuz Blut hat fliessen, damit unsere Sünden gedeckt sind, damit wir wie der Schneeweiß dürfen vor Gott stehen. Und ich möchte die Helfer führen bitten, die vier, die vorher da gehockt sind, plus den Jürg. Ich verzichte heute darauf, den Text aus den Evangelien vorzulesen. Ich glaube, den können wir zu genügen. Es soll einfach darum gehen, uns ganz bewusst dazu zu stellen, dass wir Gott nachfolgen oder nicht. Und wenn du das nicht kannst, wenn du sagst, ey, aber Gott steht nicht im Zentrum von meinem Leben, ich will das gar nicht, dann will ich dich natürlich auch nicht zwingen, das Abendmahl zu nehmen. Im Gegenteil, ich glaube, es wäre nicht richtig, wenn du dann das Abendmahl einnehmen würdest, wenn das gar nicht deiner Lebenshaltung entspricht. Und ich will den Jürg doch bitten, dass er noch danken würde, wie beten für das Abendmahl, bevor wir es austeilen.
Ja, danke.